Erst wenn diese nicht zum Erfolg führen, dass dann weitere Wege des revolutionären Kampfes gesucht werden. Also kein militaristischer Charakter, keine Fetischisierung des Militärischen, sondern nur die Notwendigkeit des militärischen Kampfes bei Versagung anderer Mittel. Und auch als denn Fidel Castro in der Sierra Maestra gelandet ist im Dezember 1956, da war die Bewegung des 26. Juli auch nicht reduziert auf diese 82 Mann, die mit der Granma kamen, beziehungsweise denn auf die 12, die sich dann zur Fortführung des Kampfes wieder gesammelt hatten, nach einigen Abenteuern, sondern da gab es in ganz Kuba eine viel stärkere Bewegung des 26. Juli, als das im Juli 1953 der Fall war. Das heißt, diese Verbindung des politischen Kampfes mit dem militärischen Kampf, diese Konzeption war bei der kubanischen Revolution vorhanden und auch auf die Ausweitung des politischen Kampfes auf immer mehr Sektoren im Lande. Und dabei hat Che Guevara beispielsweise einen großen Einfluss gehabt. Denn im Februar 1958 gab es den Versuch eines Generalstreiks, der initiiert wurde, Generalstreik in Kuba, der initiiert wurde von der Bewegung des 26. Juli. Dabei ist man sehr sektiererisch an die Frage der Einheit gegangen. Man hat praktisch die traditionelle Gewerkschaftsbewegung, wo insbesondere die Kommunistische Partei, also sprich Sozialistische Volkspartei, sehr stark war, hat die sehr gering geschätzt, wenig berücksichtigt. Und diese Tatsache ist dann in diesem historischen Treffen in der Sierra, insbesondere von Che Guevara, ganz vehement angeprangert worden. Wie gesagt, das nur zu dem Hintergrund und dem Verständnis, das Che Guevara hatte, sodass also die nie von einer Verabsolutierung des militärischen Kampfes bei Che Guevara gesprochen werden kann, sondern stets der bewaffnete Kampf als Initialzündung und dann als Träger des revolutionären Prozesses. Und da war er der Meinung, dass der revolutionäre Prozess insgesamt nur durch den Sieg der Waffen positiv zu entscheiden sei. Und insbesondere mit der Betonung, Guerilla ist kein Abenteurertum, sondern Guerilla ist ein Kampf um die Macht. Und um die geht es und dann auch später um die Machterhaltung. Das bedeutet für die revolutionäre Situation in Lateinamerika eine Absage an Guerilla-Konzeptionen, die es damals noch gab, Guerilla aufzufassen als eine Form der Selbstverteidigung oder als eine Form der Hilfsaktion für politische Aktionen, sozusagen Guerilla als ein Druckinstrument im Hinterland, um die politische Arbeit einer revolutionären Partei oder Organisation zu unterstützen, oder aber Guerilla-Organisationen als bewaffnete Propaganda, oder gar, was es auch gab, ich denke da nur an die ersten Guerilla-Versuche in Guatemala, Guerilla ausschließlich als ein militärisches Problem zu verstehen und die politischen Fragen gänzlich beiseite zu lassen. Das heißt, in der Theorie des Guerillakampfes gab es durch die Erfahrung der kubanischen Revolution und später durch die theoretischen Weiterentwicklungen nicht nur von Che Guevara, sondern auch in der Führung der kubanischen Revolution eine Entwicklung hin zu einer neuen Konzeption, die von ihnen noch nicht vollständig entwickelt wurde, sondern diese Konzeption war sozusagen nur die Initialzündung, die dann später weiter vervollkommnet wurde und die dann zu den revolutionären Organisationen neuen Typs führte, die wir heute weitgehend in Lateinamerika kennen, nämlich die politisch-militärischen Organisationen. Sprich also, kurz skizziert, revolutionäre Organisationen, die nicht eine Partei im klassischen Sinne sind, aber auch eine Partei im klassischen Sinne, die nicht eine Guerilla nur im militärischen Sinne ist, sondern eine Guerilla, die auch eine politische Funktion hat, das heißt, wo es eine enge organische, sprich auch organisatorische Verbindung zwischen Politik und bewaffneten Kampf gibt. Diese Konzeption, die, wie gesagt, nicht nur Che entwickelte, sondern wo geöffnet wurde in diese Richtung, die entwickelt und die von anderen Organisationen dann auch schöpferisch weiterentwickelt wurden, sehen wir beispielsweise bei den Sandinisten. Die FSLN war und ist, muss man sagen, eine politisch-militärische Organisation. Wir sehen es beispielsweise auch in El Salvador, bis hin dort auch zur kommunistischen Partei El Salvador, die heute eine militärisch-politische Organisation ist. Es gibt keine gesonderten organisatorischen Stränge, die unterscheiden einerseits zwischen dem politischen Bereich und zwischen dem militärischen Bereich. So etwas durchzusetzen, war sehr, sehr schwer. Und das hat bei vielen kommunistischen Parteien und auch bei vielen anderen revolutionären Organisationen zu großen Problemen geführt. Es hat erbitterte Auseinandersetzungen dazu gegeben. Es war, und das muss allerdings auch gesehen werden, ein schwieriger Weg bis hin zu diesem Verständnis. Andere kommunistische Parteien haben das nun überhaupt nicht verstanden. Das Traurigste, in meinen Augen Traurigsten, sind ja meine Genossen, ist im Fall Nicaragua. Die Sozialistische Partei hat die Zeichen der Zeit nie verstanden, ist nie eine, auch nur ansatzweise, zu einer politisch-militärischen Organisation geworden, sondern hat die Zeichen der Zeit überhaupt nicht verstanden und hat ja noch bekannterweise im Juli, also kurz vor der Flucht von Somoza, sich über die FSLN noch als Abenteurer ausgelassen. Also das muss man auch sehen. Andererseits muss man aber auch sehen, dass viele andere kommunistische Parteien diesen Weg gesucht haben, dort teilweise erfolgreich, teilweise mit großen Schwierigkeiten, genauso wie es andererseits auch andere revolutionäre Organisationen gab und gibt, die auch die Frage der politischen Bedeutung des Kampfes doch nur sehr eingeschränkt betrachtet haben und gesehen haben. Das heißt, insgesamt gesehen kann man sagen, dass in Lateinamerika unter aktiver Beteiligung Che Guevaras Organisationen neuen Typs entstanden sind, die den revolutionären Kampf in Lateinamerika wirklich auf eine qualitativ höhere Stufe getragen haben.
Si el poeta eres tú, das gleiche Stück nochmal, vorletztes Jahr aufgetan, wieder von Pablo Milanés in der Disco-Version. Zuerst kurz ein Gedicht von Julio Cortázar geschrieben und gelesen, dem grossen argentinischen Dichter, der gestorben ist, am Che.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablar de comandante. Asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor, que ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? ¿O negarle una canción al sol o morir sin amor? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante?
Wenn man nun von diesen Beiträgen der kubanischen Revolution und von Che Guevara spricht, so glaube ich, muss man auch sehen, welche Fehler begangen wurden. Und ich meine da Fehler nun gar nicht, dass man sich nun festhängt an der Niederlage von Che Guevara. Ich meine, es ist ein unhistorisches Herangehen, wenn man beispielsweise sagt, gut, der Ansatz der kubanischen Revolution war richtig, weil sie überlebte, und der Ansatz Che Guevaras war falsch, weil er starb. Der Tod eines Revolutionärs oder die Vernichtung einer Guerillaeinheit ist kein Wahrheitskriterium. Denn ich möchte nur daran erinnern, gerade insbesondere in den ersten 6 Monaten war die kubanische Revolution in der Sierra Maestra manchmal aber auch nur haarscharf an der Vernichtung entgangen. Und wenn beispielsweise Eutimio Guerra, der unter der gleichen Decke wie Fidel Castro geschlafen hat, in den Bergen, in der Guerilla, ein Agent Batistas war, der die Aufgabe hatte, Fidel Castro zu erschießen, und wenn der sozusagen nicht diese Hemmung gehabt hätte, die er wirklich die er dann tatsächlich an den Tag gelegt hätte, so wäre die kubanische Revolution sicherlich nicht so erfolgt, sondern der Versuch Fidel Castros, einen revolutionären Prozess in Gang zu setzen, wäre heute allenfalls eine Fußnote in den Geschichtsbüchern gewesen und nichts weiter. Also das muss man immer berücksichtigen. In der ersten Phase, also sprich in der nomadisierenden Phase, wo es eine Guerillagruppe gibt, da ist eine Guerilla stets von der Vernichtung bedroht, muss ständig damit rechnen. Che Guevara hat das auch getan. Und das war sicherlich nicht der Punkt. Also so, glaube ich, kann man nicht herangehen. Was man jedoch sehen kann an Fehlern, meines Erachtens, ist hauptsächlich und zentral ein Fehler auch der kubanischen Revolution und auch Che Guevaras, nämlich die Verabsolutierung der Gemeinsamkeiten der lateinamerikanischen Länder und die Vernachlässigung der nationalen Eigenheiten. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, bis hin zum Sprachduktus wird von der lateinamerikanischen Revolution gesprochen. Es gibt seitenlange Ausführungen, kann jeder Mensch nachlesen, wo dargelegt wird, wie groß die Gemeinsamkeiten sind. Das geht so weit, dass man sagt, naja, in Brasilien wird zwar Portugiesisch gesprochen, aber jeder, der Spanisch spricht, der kann auch Portugiesisch verstehen, und die verstehen sich schon untereinander. Die nationalen Eigenheiten wurden nie betont. Es wurde zwar gesagt, nun gut, in dem einen Land gibt es eine entwickeltere revolutionäre Situation als in anderen, aber die Analyse der spezifischen Eigenheiten, beispielsweise der Situation der indianischen Bevölkerung, der Urbevölkerung in einigen Ländern, das fällt völlig flach. Und wie kann man sich die guatemaltekische Revolution beispielsweise vorstellen, ohne die bedeutende Rolle der indianischen Bevölkerung in diesem revolutionären Prozess zu berücksichtigen? Das geht einfach nicht. Und das, glaube ich, war der zentrale Punkt für das Scheitern. Man muss, glaube ich, dabei allerdings auch ein bisschen berücksichtigen, die Situation, die damalige Situation, sprich, wie konnte es zu einer solchen revolutionären Euphorie gehen? Komm. Wir hatten nach 1945, also das muss man vorweg sagen, viele revolutionäre Organisationen, sprich kommunistische Parteien, haben bestimmte Bündnisse mit den nationalen Oligarchien während des Zweiten Weltkrieges geschlossen. Beispielsweise die Kommunistische Partei Kubas war unter dem damaligen Präsidenten Batista, das war die erste Präsidentschaft, also nicht nach dem Putsch 1952, sondern der war ja schon vorher mal Staatspräsident Kubas. Da haben sie sich 1940 im Zeichen der Anti-Hitler-Koalition an der Regierung beteiligt. Nach 1945 ist ja durch den Mekartismus, der ja nicht nur in den USA virulent war, sondern in ganz Lateinamerika, die nationalen Bourgeoisien sehr schnell wieder von diesem Bündnis mit dem Sozialismus, muss man sagen, gegen den Faschismus zurückgetreten. Bei den revolutionären Organisationen ist das nun, sprich damals den kommunistischen Parteien, nicht so gewesen. Das heißt, ich glaube, diesen Gesichtspunkt musste man auch mal mit berücksichtigen. Dann gab es eine Zeit der relativen revolutionären Ruhe. Also was gab es bis 1959? Es gab wenige revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika. Dann kam der Paukenschlag der kubanischen Revolution und in ihrem Gefolge entstanden überall in Lateinamerika, praktisch in allen Ländern, revolutionäre Organisationen, beziehungsweise es wurden Guerilla-Einheiten aufgestellt. Das kann man sich heute schwer vorstellen, aber es war so, als ob die Schleusen geöffnet würden, als ob nun auf einmal ein revolutionärer Ausweg möglich war. Das heißt, es wurde ein konkreter Weg gewiesen und das war natürlich auch sicherlich ein wichtiger Faktor dafür, dass es zu dieser Einschätzung kam, die Revolution in fast allen lateinamerikanischen Ländern ist unvermeidbar und b, wir haben überall die gleichen revolutionären Organisationen, den gleichen Ansatz, also sprich, wir können von einer revolutionären Situation in ganz Lateinamerika und von der lateinamerikanischen Revolution sprechen. Also, ich finde, man muss das auch sich ins Gedächtnis zurückrufen, um nicht einfach so vom grünen Tisch dann 20 Jahre später, dann ist man ja bekanntlich immer klüger, nun sagen zu können, naja, was war das für eine Fehleinschätzung, wie konnten die überhaupt kommen? Es gab schon eine Reihe von Indizien dafür. Bloß, das sollte sich eben herausstellen, es war ein falscher Eindruck und dieser revolutionäre Prozess stand auf tönernen Füßen. Da muss man also, glaube ich, auch diesen Charakter muss man auch bei dem Ansatz von Che in Bolivien sehen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass in den Archiven in Havanna noch manche Dokumente schlummern, die auf die Aktionen in Bolivien von Che Guevara ein ganz, ganz anderes Licht werfen. Ich meine, was wir zurzeit an Verständnis haben, folgendes: Gut, da ist ein Land, da soll ein revolutionärer Prozess eingeleitet werden, aber wenn man stets den kontinentalen Charakter eines revolutionären Prozesses angeht, dann ging es Che Guevara sicherlich nicht darum, in einem Land nun isoliert die Revolution zu machen. Er, der ständig das Wort im Mund führte, die Revolution in einem Land kann überhaupt nicht siegen. Nach den Erfahrungen von Kuba, mit Kuba und nach den Erfahrungen mit Vietnam, würden die USA niemals einen zweiten solchen revolutionären Prozess zulassen, sondern wenn die Amerikaner schon dort in Vietnam einmarschieren und einen gnadenlosen Kampf führen, dann werden sie es auch bei uns tun. Das heißt, jeder Versuch, in einem Land einen revolutionären Prozess allein in Gang zu setzen, war nach Meinung von Che Guevara schon im Ansatz her zum Scheitern verurteilt. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass er auch eine, und es gibt ein paar Hinweise dafür, dass er in Bolivien mehr eine Koordinationszentrale, eine Koordinationsstelle sah, als nun die Wiederholung der Erfahrung in Kuba. Und es gibt ja nun zum gleichen Zeitpunkt die Versuche der Guerilla in Argentinien, es gab die Versuche der Guerilla in Peru und es gab noch einige andere Ansätze. Wie gesagt, das in meinen Augen der zentrale Fehler, was allerdings in meinen Augen nicht die Verdienste Che Guevaras und der kubanischen Revolution bei der Einschätzung mindert. Was geblieben ist, ist die richtige Grundeinstellung, dass in Lateinamerika, wohlgemerkt in Lateinamerika, unter den spezifischen Bedingungen, die in Lateinamerika herrschen, lediglich der revolutionäre Kampf in Form des Bewaffneten, in Verbindung allerdings mit dem politischen Kampf, zu einem Sieg führen kann. Und die Erfahrung hat dies, glaube ich, auch bestätigt. Wir sehen das Beispiel Nicaragua, wir sehen das Beispiel El Salvador, wir haben auch die Erfahrung in Chile gesammelt. Wir sehen heute, dass in Chile selbst unter den für den bewaffneten Kampf sicherlich sehr schwierigen Bedingungen es heute eine Frente Patriótico gibt, die den bewaffneten Kampf dort führt. Allerdings ist die Programmatik dieser Frente Patriótico noch etwas diffus. Sie beschränkt sich, sie hat ja keine eigene programmatische Plattform. Sie erklärt sich nur, ihr Ziel ist es, das bisher einzige öffentlich erklärte Ziel ist der Sturz der Diktatur, ist der Sturz Pinochets. Ob nun danach, nach einem Sturz Pinochets, nun diese Frente Patriótico weiter aktiv werden wird oder nicht, das ist noch eine offene Frage. Dazu gibt es noch keine Antworten. Die Erfahrungen haben meines Erachtens insgesamt gezeigt, dass in Lateinamerika nur der bewaffnete Kampf in Verbindung mit dem politischen Kampf zum Erfolg der revolutionären Kräfte führt und dazu zu der Erarbeitung dieser Konzeption und zur Präzisierung und Herausbildung dieser Konzeption hat Che Guevara und hat die kubanische Revolution meines Erachtens wichtige Beiträge geliefert und darin liegt in meinen Augen ihre große Bedeutung für Lateinamerika. Sie haben.
Ja, in 1966 war mein Vater in Pulacayo, das in eine große Mine in Bolivien, und ich musste in der Mittelschule eintreten. Und zwischen mein Vater war Gewerkschaftsführer und zu Hause war immer die Diskussion über, wie könnten wir eine bessere Gesellschaft in der Zukunft haben und was könnten wir machen und wie müssen wir organisieren. Und in Bolivien vielleicht wissen nicht, alles sind zusammen. Das ist in einem Haus, ist die Großvater, Großmutter, Kinder, alles gibt, alles essen wir zusammen. Und die Kinder hören wir natürlich, was spricht der Vater und so. 1967 kommt gerade diese Information, Che Guevara ist in Bolivien und kommt die Revolution wie in Kuba. Wenn Sie denken, 1964 war letztes Jahr, sagen wir, von der revolutionären Prozess in Bolivien und kommt gerade die Militär und sehr stark ab 64 im Land, in speziell im Hochland und in Los Valles, in Talregion. Und dort Militär spricht gerade Kommunisten. Wenn du Kommunisten akzeptiert, sie holen dein Kind, deine Lamas und Schafe und du bekommst keine Hektar. Alles sind nur für aia für de stat. Du musst deine Kinder in ein special Haus schicken und so. Und war so konstant. Und die Information, und die ganze Information von der Regierung, in special vom Militär, ist nicht gerade auf Spanisch, sondern auf Aymara oder Quechua. Und natürlich, Indianer, wenn es gibt manchmal eine Botschafter auf Spanisch, wir sagen, gut, wir verstehen nicht, ein bisschen manchmal abschalten oder so, aber wenn Quechua oder Aymara im Radio, was ist passiert und so, wir können mehr verstehen. Gut, diese Information ist immer für uns Kommunist. Das war ein verbotenes Wort, sagen wir, weil Kommunist, wenn jemand sagt Kommunist, ist ein bisschen so schwierig, weil sofort kommt vielleicht die Militär oder warum hast du gesprochen, Kommunist und so und so. Und 1967, ich war inzwischen in der Schule, in der Primarschule und Mittelschule, und kommt jemand von La Paz und sagt, in Bolivien sind alle organisiert, die Primarschule und Sekundarschule sind organisiert in einer Gewerkschaft, sagen wir so. Also ich arbeite nicht, aber wir sind organisiert. Und ich war vertreten von einem Kurs in der Zentralstelle oder Zentralverband, sagen wir, von Schülern. Und jemand kommt im Geheimnis natürlich, wir waren Vertreter und wir hatten eine Sitzung in ein Haus, ein Kollegen, und sagt, gut, Sie sind Führer von der Schule und jetzt Sie müssen Geld unbedingt sammeln, weil es gibt eine Bewegung in Bolivien, und es spricht ein bisschen große Wörter für uns. Ich konnte nicht ganz gut verstehen, was war der Internationalismus, oder? War gut, die Guerilla und die Revolution, schon ein bisschen große Konzept. Was war die Revolution, was war wie möchten die Revolution machen und wie ist dieser Internationalismus? Ich kannte auch nicht, wie ist diese Konzept. Er war in Vietnam und spricht über die UNO und so. Denken Sie, im Land ist ein bisschen schwierig, über Informationen, selbst über Bolivien etwas wissen. Wir hören mehr, oder es gibt nur Radios von Vereinigten Staaten oder von der Regierung. Und deshalb konnten wir nicht ganz gut vorstellen, was ist passiert in Kuba oder was ist passiert in Mexiko und andere Länder. Trotzdem, wir haben versucht, und war ein bisschen schwierig, Geld sammeln, weil wir mussten andere Sachen, wir haben Saltenies zum Beispiel verkauft und so. War eine interessante Bewegung. In dieser Epoche, sagen wir zwischen April 1967 bis Oktober. Weil war gerade dort, sie brauchten Geld und die Kommunikation. Und ja, als Kind, ich habe ein paar Filme gesehen über Krieg und so, und manchmal denke ich, ich gehe auch in den Krieg, wie wäre die Guerilla gehen wir, und es gab schon diese Informationen, aber ganz wenig, war so schwierig auch die Kommunikation, obwohl wir in Demokratie, in eine falsche Demokratie vielleicht sagen wir, lebten, aber war schwierig, kontrolliert. Das wäre vielleicht meine Erfahrung, und seit war 8. Oktober so, wir bekommen die Information, Che ist tot. Wirklich für uns war ein bisschen, ich weiß nicht, jemand hat von unseren Familien so ungefähr gestorben. Und wir haben diesen Tag in Uyuni, Stadt Uyuni heißt ein bisschen Süd zwischen Argentinien und Chile, wir haben nicht in die Schule gegangen diesen Tag. Ich weiß nicht, welches Motiv war, aber wir haben gesagt, koordiniert gut. Für uns war andere Sache, sagen, wir gehen nicht in die Schule diesen Tag. Es gab eine Paro. Aber wir haben nicht gesagt, im Namen von Che Guevara, sondern wir haben andere genommen. So. Das war meine Erfahrung, sagen wir, ich war auch nicht ganz, ich konnte nicht ganz verstehen, was ist wirklich dieser Prozess. Aber wir haben versucht immer, wir möchten eine bessere Leben. Wir wussten schon, dass eine Revolution wirklich etwas macht. Zum Beispiel 1952, erste Mal die Campesinos machen selbst die Schule, viele Schule, Straßen bauen, Bewässerungsanlagen.